Herzlich willkommen zu unserem Podcast DZ Hyperbar. Erhalte interessante Einblicke in die Arbeitswelt der DZ Hyp, einer Immobilienbank der genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Wir sprechen mit Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichsten Abteilungen über ihre ganz persönlichen Stories, wie sie zur DZ Hyp gekommen sind und wie es eigentlich ist, in einer führenden Immobilien- und Pfandbriefbank Deutschlands zu arbeiten. Aber hört selber.
Hallo Frank, hallo Michael. Wir sitzen jetzt hier gerade mit dem nötigen Abstand in der Zentrale der DZ Hyp und mir gegenüber sitzt ja eigentlich die geballte IT-Kompetenz der Bank. Rechts neben mir ist noch die Katharina aus dem Bereich HR und mich würde mal interessieren, was seid ihr eigentlich? Ist es eher so Hardcore-Entwickler oder eher Projektmanager? Was für Typen arbeiten hier im IT-Bereich eigentlich?
Ich glaube, es ist eine gute Mischung aus allem. Wir haben sowohl gute Entwickler als auch gute Projektmanager. Und ich glaube, wenn jemand bei uns anfangen möchte und sich entwickeln möchte, kann er tatsächlich auch beide Richtungen sich aussuchen oder einen Schwerpunkt bilden in beiden Richtungen.
Naja, also Hardcore-Entwickler weiß ich nicht. Also mir persönlich wäre natürlich am liebsten, wenn jemand nicht nur im Keller im Dunkeln arbeitet, vor sich hin arbeitet, sondern tatsächlich versucht, den Außenkontakt oder den Kontakt zu den Kollegen aufrechtzuerhalten oder zu haben. Weil sonst ist es natürlich am Ende des Tages auch ein bisschen schwierig zu erfahren und zu wissen, was man entwickeln muss. Deswegen Hardcore-Entwickler, gut, klar, also kann man machen, aber dann braucht man meistens immer jemand, der versucht, diesen Hardcore-Entwickler zu steuern und in die Richtung zu drehen, um ihm dann auch zu vermitteln, was er entwickeln soll. Deswegen, ich persönlich hätte natürlich am liebsten Generalisten, die sowohl einen gewissen Projektmanagement-Skill da mitbringen, als auch entwickeln können. Wobei das natürlich schwierig ist, ne? Also beide oder mehrere Sphären dann irgendwie zu erfüllen, ist natürlich dann schon so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Häufig können, also so wie Markus das ja sagt, das sind sehr gute Entwickler, sind nicht unbedingt gute Projektmanager und andersrum auch. Deswegen heißt es natürlich am Ende des Tages schon versuchen, jemanden zu bekommen, der beide Skills mitbringt. Das kann natürlich dann auch hier und da Abstriche sein oder es wird dann auch Abstriche, der Kollege wird dann auch Abstriche haben, dass er vielleicht nicht der beste Projektmanager ist und nicht der beste Entwickler, aber wenn man ist mal eher so, dass das akzeptiert und eher so nach Generalisten sucht, ich glaube, da fällt man perspektivisch besser. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es in meinem Team dann einfach auch so ist.
Also man muss in beiden Welten sich zurechtfinden. Auf der einen Seite in den Abteilungen, dass man da eben mit den Leuten spricht und auch guckt, was sind da die Bedürfnisse und dann eben auch, was so die Entwicklerseite angeht, richtig?
Ja, da würde ich Frank absolut recht geben. Es ist immer die Kombination aus beiden macht es. Es gibt aber, genauso wie Frank das gesagt hat, immer Schwerpunkte, die jemand ausbildet. Einer macht halt gerne Projekte und einer entwickelt halt lieber. Und genau diese Schwerpunkte, die kann man setzen. Was wir natürlich suchen, ist jemand, der immer beides kann, weil das eine funktioniert nicht ohne das andere. Wenn wir eine Weiterentwicklung in der Bank vorantreiben, ist es selten, dass jemand nur alleine für sich arbeitet, sondern es ist immer eine Teamsache. Das heißt, wir müssen irgendwas zusammen entwickeln. Und da gehören dann auch sowas wie Projektmanagement-Skills oder Teamfähigkeit wird dann natürlich großgeschrieben bei solchen Sachen.
Und das hängt auch ein bisschen davon ab, in welchem Umfeld. Weil wir setzen auf der einen Seite auch viel auf Standardsoftware, wo man einfach dann auch die Entwicklung dann nicht mehr so an dem Software vorantreibt, sondern die kauft und dann eher customized. Und auf der anderen Seite, vielleicht eher bei Markus im Java-Umfeld, machen wir wirklich auch Entwicklung von Software. Also je nachdem braucht man auch eher dann die Skills eher koordinativ auch Projekte machen und nicht so tief in der Entwicklung. Auf der anderen Seite, gerade im Java-Umfeld, tun wir uns schon auch ganz gut mit Leuten, die wirklich richtig gut entwickeln können.
Ja, ist klar. Also da, wo wir ausschließlich Standardsoftware einsetzen, da ist natürlich für Mitarbeiter nicht ganz so wichtig, dass er an der Stelle keinen Entwickler-Skill hat, weil da sind andere Fähigkeiten erforderlich. Aber mittlerweile entwickeln sich ja unsere Systeme und unsere Bereiche ja schon so, dass wir das, was wir nicht als Standardsoftware einkaufen können, selber entwickeln müssen. Das ist ja bei dir so. Also klar, du hast natürlich als Kern hast natürlich eine Grundstandardkomponente drin, aber viele Sachen kriegen wir halt einfach nicht vom Hersteller oder von irgendwelchen Herstellern geschenkt und dann müssen wir natürlich darauf aufsetzen. Ne? Also von daher ist natürlich wünschenswert, Entwicklerskill und einen guten Entwicklerskill zu haben, der sich mal in unserer Welt wohlfühlt und auch mit den Fachbereichen agieren kann. Aber es ist natürlich nicht immer zwingendes Muss. Ne?
Und bei euch stehen jetzt in den Büros überall Kickertische und so weiter und diese ganzen Stereotypen passen? Oder ist das so ein Nicht-Startup ist es ja nicht? Ne? Also was heißt es hier dann so zu arbeiten?
Na, Whirlpools haben wir schon. Und da liegen wir regelmäßig drin und versuchen den einen oder anderen externen zu gewinnen, der unsere Arbeit macht. Nee, das ist, also tatsächlich, im einen oder anderen Bereich gibt es tatsächlich einen Kickertisch und da kann man zwischendurch mal hin und ja, sich ein bisschen damit austoben. Nee, aber die Büros selber sind immer ganz normal. Der eine oder andere hat ein eher größeres Büro, wo mit mehr Kollegen drin gesessen wird, um ist mal hier und da die Zusammenarbeit besser zu ermöglichen. Weil auch mal, das Betätigungsumfeld für den einen oder anderen ein bisschen größer ist und auch mehr Fachbereiche auf einströmen und man mit den Fachbereichen dann mal adäquat auch zusammensitzen muss. Und je nachdem, wie es in anderen Teams und auch bei mir aufgestellt ist, sind mal, auch hier und da exotische Fachbereiche, die man betreuen muss. Und da macht es nicht ganz so Sinn, dass man mal, mit den Fachbereichen unmittelbar im gleichen Büro sitzt. Das, also eigentlich ist das, ich glaube, wir haben für jedes Spielfeld und für jedes Bedürfnis mal adäquate Arbeitsmöglichkeiten für die Kollegen geschaffen.
Es gab jetzt ja vor kurzem eine Umfrage an die Mitarbeiter und da kam auch heraus, dass gerade der IT-Bereich sehr gut abgeschnitten hat. Was sind denn so die Gründe, die DZ-Typ als Arbeitgeber oder für den Arbeitgeber sprechen?
Das wäre ja gar nicht schlecht, wenn Sie Katharina dazu befragen, weil die kennt ja die Ergebnisse ganz genau. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir tatsächlich den einzelnen Mitarbeitern relativ viel Freiräume einräumen bei der Arbeit. Das heißt, wir setzen viel auf Eigenverantwortung der Mitarbeiter. Das ist natürlich eine Verpflichtung, die wir da dem Mitarbeiter auch mitgeben. Aber das ist auch das, was die Leute, junge Leute, auch ältere Leute einfach wollen. Die wollen eigenverantwortlich arbeiten, ihr Arbeitsumfeld selbst gestalten können. Und das ist das, was wir denen versuchen auch zu bieten.
Das passt total gut, weil ohne dass Markus jetzt die Ergebnisse schon kennen würde für die IT, ist es tatsächlich so, dass die Mitarbeiter der IT das am höchsten bewertet haben und das am allerbesten auch oder am allermeisten schätzen. Und in dem Punkt, meine Führungskraft ermöglicht mir eigenverantwortliches Arbeiten, tatsächlich 94 von 100 möglichen Punkten vergeben haben. Also das ist ein absoluter Spitzenwert und tatsächlich einer der größten Zufriedenheitsfaktoren. Aber insgesamt muss man auch wirklich festhalten, dass über alle Zufriedenheitsfaktoren die IT tatsächlich sehr, sehr gut abgeschnitten hat und auch in den obersten 25% aller Bereiche liegt. Und ich glaube nicht, dass das so selbstverständlich ist. Also A, weil wir irgendwie eine Bank sind und es auch vielleicht für ITler nicht so sich direkt erschließt, warum soll ich denn in eine Bank gehen? Und ITler natürlich auch am Markt sehr gefragt sind und daher vielleicht auch gar nicht so die ganz hohe Bindung zu einem Arbeitgeber aufbauen, aber das ist hier tatsächlich anders. Die sind sehr zufrieden hier, haben auch eine hohe Bindung, auch das sind Faktoren, die wir abfragen. Also würde ich mich nochmal wieder für den Arbeitgeber entscheiden oder würde ich auch meinem Kumpel den Arbeitgeber empfehlen? Das sind so Bindungsfaktoren, die wir abfragen und die sind sehr, sehr gut ausgefallen für die IT.
Und außer Whirlpools, was gibt es sonst noch so für Gründe?
Oh gut, wir haben eine Tonhalle mit einer Rüttelplatte. Da kann man sich auch mit beschäftigen. Nee, also am Ende des Tages, das ist, was Markus und Katharina ja schon gesagt haben, also in der IT bei uns liegt die Arbeit auf der Straße. Das heißt, wenn man ein bisschen offen durch die Gegend läuft, natürlich nicht auf der Straße, sondern hier in der Firma durch die Gegend läuft und sich mit den anderen IT-Kollegen und den Fachbereichen unterhält, dann sieht man ja, was sein Betätigungsfeld ist und was man hier weiterentwickeln kann. Hier wird halt niemand gebremst. Also wenn man mit den Fachbereichen sich Gedanken macht, was benötigen sie jetzt, auch um ihre Prozesse besser zu etablieren oder besser in den Systemen umsetzen zu können an Bedürfnissen, dann setzen wir uns mit den Fachbereichen auch immer hin und entwickeln das einfach. Weil auch wenn wir Standardsoftware haben, ist natürlich nicht jede Standardsoftware, wir sind ja am Ende des Tages eine Individualbank, für uns immer artgerecht und adäquat geeignet. Deswegen suchen wir einen Entwickler. Also wenn wir keine Software entwickeln würden oder müssten, dann bräuchten wir auch keine Entwickler. Deswegen ist es ja bei uns so ein gutes Betätigungsumfeld. Und wenn es den Kollegen nicht, also wenn die Kollegen nicht genug Ereignisse und Themen hätten, dann hätten wir auch eine extrem hohe Fluktuation. Also ich für mein Team, also ich bin ja echt schon seit, seit 2004 hier, kann sagen, dass aus meinem Team noch nie einer ausgestiegen ist. Außer leider durch Rente, aber hier und da konnte ich den einen oder anderen Kollegen ja immer noch überzeugen, dass er selbst in der Rente noch hier noch einiges an Zeit draufgepackt hat, um sich hier noch bei uns, also um hier noch was gestalten zu können. Und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, dass wenn man so eine geringe Fluktuation hat, dass auch das Arbeitsumfeld ja nicht so schlecht sein kann und man sich natürlich hier austoben kann.
Aus meiner Sicht, glaube ich, ein wichtiger Faktor ist auch die mittelständische Prägung, die uns auszeichnet. Wir sind ja sozusagen von der Größe wirklich mehr oder weniger mittelständisch. Das sieht man bei Banken tatsächlich nicht so oft. Da gibt es eigentlich so diese Mittelschicht, also die Mittelständerschicht eigentlich nicht. Da gibt es die Großbanken und dann also vielleicht Volks- und Raiffeisenbanken, Sparkassen, die ja auch nochmal anders aufgestellt sind. Aber ich habe das Gefühl, wir sind wirklich mittelständisch geprägt, wo wirklich man eng zusammensitzt, die Dinge zusammen bespricht. Es gibt relativ wenig Politik in Entscheidungen. Es gibt kurze Entscheidungswege, so wie man sich das so in dem deutschen Mittelstand auch vorstellt. Und ich finde, das zeichnet uns aus. Und da ist auch dieser große sozusagen Umfeld, in dem man wirken kann und auch die gestalterische Freiheit auch ein Thema, dadurch, dass jeder auch ein bisschen breiter aufgestellt ist. Das ist das, was also ich persönlich jetzt auch an meinem Job wirklich hier beim Herkommen sehr, sehr geschätzt habe, auch von vorhergehenden Banken, in dem ich war, wo einfach über Politik und dann wird das wochenlang über Folien vorbereitet und dann diskutieren da 5 Bereichsleiter und dann wird nochmal ein neuer Auftrag vergeben und dann wird nochmal eine Folienschlacht gemacht. Und das ist bei uns wirklich in fast allen Fällen überhaupt nicht so. Man sucht den Kontakt zu den Leuten, die das entscheiden, kriegt eine pragmatische, schnelle Lösung und man geht weiter. So, und auch in der IT ist das auch von Bereichsleiterebene geprägt. Das setzt sich bei uns als Abteilungsleiter auch fort. Wir nehmen das von oben auf und geben das auch nach unten an unsere Leute weiter und entscheiden auch schnell. Und das hilft auch den Mitarbeitern, glaube ich, einfach viel mehr Spaß zu haben, wenn ich einfach eine schnelle Entscheidung bekomme, in welche Richtung auch immer. Ich weiß, woran ich bin und kann weiterarbeiten. Und das ist also aus meiner Sicht eine der großen Dinge, diese mittelständische Prägung, die uns wirklich voranbringt und auszeichnet.
Und man kann sich auch ganz gut weiterentwickeln, auch was so Sprachen angeht, also IT, Programmiersprachen und so weiter. Markus, du hattest das ja auch schon erwähnt, dass man da eben auch an neue Sprachen mal rangeführt wird und da eben sich auch fortbilden kann.
Was wir grundsätzlich machen, ist, dass wir innerhalb des Aufgabenbereichs natürlich den Mitarbeitern Fortbildungsmöglichkeiten bieten. Dazu gehört es bei mir jetzt, dass die Leute sich die Kollegen im Java-Umfeld weiterentwickeln können. Java ist sehr dynamisch in der Entwicklung. Das heißt, da gibt es immer wieder neue Dinge, die dazugelernt werden müssen. Da kann jeder Mitarbeiter Fortbildungsprogramme besuchen. Genau das Gleiche gilt aber auch für das SAP-Umfeld, indem man dann mit der Einführung von SAP HANA sind die Anforderungen, haben sich ein bisschen geändert. Da werden sicherlich auch einige Kollegen dann Fortbildungen besuchen, sodass man da immer auch auf Höhe der Zeit ist, was die Technologie angeht. Und wir sind jetzt nicht so die Bank, das hängt auch mit dieser mittelständischen Prägung zusammen. Wir haben kein Kobold mehr, wir haben keine Großrechner mehr. Das ist alles modern, das ist alles neu in der IT, sodass wir da tatsächlich auf Höhe der Zeit sind mit unserer Technologie.
Gut, und erstmal, Schulung ist ja eine Sache. Da wir viel Training on the Job machen, ist ja auch in den Projekten so, also wenn wir jetzt mit neuer Technologie unterwegs sind und wir die von Grund auf und selbst durch Schulung am Anfang nicht beherrschen, dann setzen wir die Projekte auch mit externen Kollegen auf, sodass die internen Mitarbeiter mit den externen versuchen, auf Augenhöhe zu agieren und dadurch natürlich auch an die Themen rangeführt werden. Also es ist nicht so, dass jetzt jemand ins kalte Wasser geschmissen wird und gesagt wird, hier, du hast doch noch nie Java entwickelt oder SAP oder was auch immer und jetzt mach mal die Lösung fertig. Das ist nicht so, sondern wir machen es halt immer gemeinsam miteinander, sodass die Kollegen und die Mitarbeiter, die Themen betreuen, jetzt nicht die Angst haben müssen, da irgendwie allein gelassen zu werden.
Ansonsten ist es aber auch tatsächlich so, dass wir Kickertische haben und wir haben eine Open Space Umgebung als ganz neu eingerichtet bei uns in der Bank, wo wir moderne Arbeitsplätze haben. Eigentlich alles das, was sich so ein Entwickler wünscht.
Mhm. Katharina, das kannst du wahrscheinlich bestätigen, ne?
Ja, also in Bezug auf Weiterentwicklung würde ich nochmal hervorheben wollen, dass hier wirklich die Weiterentwicklung on the job auch im Aufgabenumfeld sehr massiv stattfindet. Wir sind eine Bank mit flachen Hierarchien, das heißt, wir haben jetzt hier nicht jedes Jahr x Führungspositionen in der IT ausgeschrieben, sondern wir haben hier im Kern ja diese 3 Anwendungsentwicklungsbereiche mit jeweils einem Abteilungsleiter, darunter keine Teamstruktur, auch aus meiner Sicht absolute Vorteile, diese Hierarchie so flach zu halten. Aber auf der anderen Seite, wer dann jetzt wirklich eine Führungskarriere anstrebt, da muss man dann wirklich gucken, ob das das Richtige ist hier in der Bank, weil das einfach nicht ständig passiert. Aber was wir ja wirklich haben, ist einfach die Weiterentwicklung im Tätigkeitsumfeld. Das heißt, auch sehr große Projekte werden hier nicht standardmäßig vom Abteilungsleiter immer nur geleitet, sondern wer da Lust hat, auch sich weiter zu qualifizieren, Erfahrung zu sammeln, der ist ja absolut an der richtigen Stelle.
Lust, also wird ja auch von uns gewünscht. Ne? Also tatsächlich Projektleitung oder Anwendungsentwicklungsleitung oder Anwendungsbetreuung, das sind ja auch Sachen, die elementar wichtig sind. Ne? Also wir haben ja häufig Anwendungen, die haben eine gewisse Größenordnung und auch ein gewisses Anwendungsbudget, also ob das nun für die Anwendungsbetreuung oder Weiterentwicklung ist. Und auch das ist man nicht ganz ohne. Ne? Und das kann quasi ein Mitarbeiter, der formal jetzt keine Führungskraft ist, komplett alleine gestalten. Ne?
Ihr verantwortet ja jetzt drei Bereiche. Inwieweit arbeitet ihr eigentlich da zusammen oder ist jeder Bereich so ein bisschen losgelöst voneinander?
Das ist wie im Weltall. Wir schweben da so ein bisschen wahllos rum und ab und zu stoßen wir mal gegeneinander. Nee, ist nicht so. Also dadurch, dass wir am Ende des Tages zwei Kernbankensysteme haben, also einmal für Wertpapiere und Geschäfte, die in diesem Kontext sind, plus Kredite und hinten raus die Daten verarbeitet wird oder werden, und die Teams auch so aufgestellt sind, werden natürlich die Daten von A nach B weitergereicht. Das heißt, wir müssen ja zwangsläufig vernünftig miteinander auskommen und vernünftig miteinander arbeiten, weil wir einfach nicht entkoppelt sind, sondern die Systeme sind halt alle miteinander vernetzt. Die Mitarbeiter in unseren Teams müssen mit den anderen Kollegen aus der IT zusammenarbeiten. Das gilt natürlich für uns dann genauso. Weil wenn jeder irgendwo in seiner Welt nur unterwegs wäre und nicht miteinander agieren würde, dann würden wir, glaube ich, am Ende des Tages gar nicht so gut aufgestellt sein, wie wir es jetzt sind.
Was habt ihr denn sonst noch an großen Projekten so am Horizont, die so die nächsten Jahre für euch relevant werden?
Na gut, ein großer Block ist natürlich rund um die Kreditthemen, also zu schauen, wie laufen die heutigen Prozesse, also wo haben wir echte Prozesse und wo werden die technisch unterstützt oder noch nicht. Und wo sie noch nicht unterstützt werden, versuchen wir natürlich dann auch in der Interaktion mit allen Systemen, die wir im Haus haben, das auf einen besseren Stand als heute zu bringen, also so mal ganz plakativ, und natürlich den Automatisierungsgrad zu erhöhen. Und da strömen natürlich alle Fachbereiche auf uns ein. Und nebenbei müssen wir mal eben unsere SAP-Systeme, also betrifft jetzt Michael und mich, mal komplett technologisch umstellen. Das heißt, wir führen jetzt, weil der Hersteller SAP irgendwann mal entschieden hat, dass er ein bisschen andere Strategie gehen will, HANA jeweils ein. Da ist jetzt mein Team, was als erstes vorangeht und dann die Grundlagen legt, sodass dann danach Michael mit seinem Team anfangen kann und die dortige Anwendungslandschaft komplett auf links drehen kann. Wobei es dann bei Michael noch viel größere Auswirkungen hat als bei mir, weil wir können das bestehende System Release wechseln und auf einen anderen Stand bringen, ist jetzt auch eine ordentliche Herausforderung und schafft uns dann natürlich dann für die Zukunft richtig weitere Möglichkeiten auf der Plattform zu entwickeln. Aber ich glaube, Michael hat, der Horizont ist ziemlich dicht und ich glaube, da hast du in den nächsten Jahren echt einen riesen Packen an Arbeit, der auf dich dann wartet. Ne?
Ja, das sind noch große Veränderungen, die da vor uns stehen. SAP hat wirklich da auch einige neue Produkte im Data Warehousing auf den Markt geschmissen, die uns dann auch wirklich nach vorne bringen können. Und da wollen wir auch den nächsten großen Wurf machen, damit wir die nächsten 10 Jahre da auch eine gute Basis haben, auf die wir das Reporting fußen können.
Das heißt also, dass wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch noch mal ein paar Stellen zu besetzen sind. So höre ich das hier so ein bisschen heraus, Katharina. So im Bereich IT, wie entwickelt sich das da? Da habt ihr ein paar Stellen, die irgendwann nochmal zu vergeben sein werden, oder?
Ja, wir stecken ja gerade momentan in so einer kleinen Recruiting-Offensive, regulatorischer Natur oder regulatorisch getrieben, dass wir Anwendungsentwickler, Anwendungsbetreuer suchen, die sich um IT-Compliance kümmern in den Anwendungsentwicklungsbereichen. Das ist ein Schwerpunkt momentan. Dann haben wir ja jetzt auch die IT im letzten Jahr, wir sind immer auch noch dabei zu zentralisieren in Hamburg, auch da heraus bestehen Bedarfe zur Stellenbesetzung. Wenn ich mir dann so die Entwicklung der letzten Jahre in der IT angucke, dann hatten wir zwar keine Fluktuation, aber wir haben eigentlich trotzdem ständig Bedarf gehabt an neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der IT, weil wir stetig gewachsen sind. vermutlich wird das erstmal so weitergehen, ohne dass wir jetzt schon ganz konkrete Planungen haben. Aber ich kenne auf jeden Fall auch nicht irgendwelche gegenläufigen Tendenzen. Und dann haben wir natürlich auch hin und wieder die Herausforderung, dass wir rentenbedingte Austritte haben, die wir nachbesetzen müssen. Von daher glaube ich schon, dass das Thema IT-Recruiting ein sehr relevantes für die nächsten Jahre bleiben wird. Wir merken natürlich auch, dass der Markt häufig sehr, sehr leer gegrast ist und es sehr schwierig ist, auch IT-Spezialisten zu bekommen im SAP-Umfeld oder auch im Java-Umfeld, würde ich sagen. Das ist nicht ganz einfach und wir müssen uns jetzt, glaube ich, im nächsten Schritt auch nochmal angucken, ob es nicht gelingt, nur fertige IT-Experten reinzuholen, sondern einfach auch ein bisschen früher anzusetzen, dass man nochmal guckt, ist ein Trainee-Programm relevant für die IT? Wir hatten das schon mal vor ein paar Jahren gestartet, dann ist das irgendwie auch durch die großen Herausforderungen, Fusion und Umstrukturierung so ein bisschen eingeschlafen. Das wollen wir uns nochmal wieder angucken, ob wir so Programme aufsetzen, damit wir einfach unseren eigenen Nachwuchs ausbilden und nicht so abhängig sind von einem leergegrasten Bewerbermarkt. Das ist, denke ich, die größte Herausforderung.
Und was muss man eigentlich mitbringen, damit man bei euch im Team glücklich wird? Also, was für Typen sucht ihr da vielleicht?
Kochen und backen muss derjenige können.
Ja, kann man auch, dass man nur backen. Die Kantine ist ja super, das kann man auch mal ausstellen.
Ja genau, essen muss er auch gut können, weil wir eine leckere Kantine haben. Das kommt halt immer darauf an. Also auf den Schwerpunkt, den wir dann in dem Moment gerade suchen. Klar, wenn wir Standardsoftware einsetzen, dann soll es natürlich dann jemand sein, der mit dieser Standardsoftware zukünftig umgehen kann, da eine Anwendungsbetreuung gewährleisten kann, wir Projekte also durch den Kollegen initiieren können. Aber natürlich, wenn es um die Entwickler-Skills geht, dann haben wir natürlich ein riesiges Betätigungsumfeld. Also bei Markus dann halt wirklich Java und ähnliche Derivate, die der Kandidat mitbringen kann bei mir oder sollte. Bei mir SAP und SAP-Entwicklung. Aber selbst wenn der oder diejenige das jeweils nicht mitbringt und ein frischer Absolvent ist und man das Gefühl hat, dass der oder diejenige tatsächlich will und was entwickeln will und sich persönlich weiterentwickeln will und auch offen durch die Welt geht, dann würden wir tatsächlich auch in die Mitarbeiter investieren. Weil am Ende des Tages haben wir alle mal angefangen und nach dem Studium hatten wir alle irgendwie gefühlt keinen Plan, außer dass wir wussten, wie Feiern geht und irgendwann musste man natürlich auch mal anfangen zu arbeiten und wir haben es ja irgendwie auch geschafft, hier klarzukommen und ich glaube tatsächlich, das einigermaßen vernünftig zu machen.
Ja, vieles von deiner Frage steckt schon auch in diesen Themen Eigenverantwortung, sowohl Projektleiter als auch Entwicklerskills, also ich glaube, da kommt gar nicht mehr so viel.
Da ist das Menschliche ist halt auch noch wichtig, also ich habe jetzt schon einige durch diese Bewerbungsoffensive und die Stellen, die wir jetzt offen hatten, habe ich auch schon einige Bewerbungsgespräche gemacht und mir kam es neben diesen harten Fakten, also der muss entwickeln können und der muss eine Programmiersprache können, der muss auch menschlich zu uns passen, der Kandidat oder die Person. Das bringt also nichts, wenn ich der beste Entwickler bin oder der tollste Projektmanager, aber ich kriege das menschlich nicht so richtig hin. Das steht schon im Vordergrund, dass jemand in das Team reinpasst, weil wir durch die von Michael gesagte mittelständische Prägung, ist es super wichtig für uns, dass wir gut miteinander zusammenarbeiten, dass wir alle an einem Strang ziehen und das muss dann auch zusammen funktionieren. Und da stelle ich insbesondere jetzt auch und ich glaube die anderen auch, bei den Bewerbungsgesprächen habe ich da einen deutlichen Fokus.
Mhm. Genau, das ist auch schon eine ganz gute Überleitung zu meiner letzten Frage eigentlich. Also wenn jetzt man Interesse hat, sich für eine Stelle vielleicht zu bewerben, ihr sitzt dann ja wahrscheinlich auch oft in den Vorstellungsgesprächen, guckt natürlich, ob das vielleicht auch passt. Wie läuft das so ab? Also werden die Bewerber dann gebraten oder wie macht ihr das da?
Ich glaube, da haben wir jeder so seinen eigenen Stil. Ich kann ja mal von mir beschreiben und dann können die anderen auch nochmal, wenn sie möchten.
Ja, das deckt.
Vielleicht deckt sich das ja auch. Also wir sind tatsächlich sehr selten miteinander im Gespräch, weil es dann doch eher spezifisch um die Fachlichkeit geht und wir dann mal auch, also was ich mache, ist, dass ich häufig einen Mitarbeiter noch mitnehme, weil der doch auch die Stelle nochmal aus seiner Perspektive beschreiben kann und das dann einfach auch, man sieht, wer arbeitet denn da wirklich? Also das ist nicht nur der Chef da, sondern auch dann tatsächlich jemand da nochmal aus dem Tagesgeschäft heraus was erzählen kann. Und ist es tatsächlich so, dass wir auch schon, ich würde es jetzt nicht Grillen nennen, aber klar müssen wir auch klären, ob derjenige, der Kandidat gut ist und das auch kann, was wir hier als Anforderungen ausgeschrieben haben. Und neben der ganz obligatorischen Beschreibung der Stelle, der Bank, was man am Anfang so macht, damit ist in der Regel der Einstieg verbunden, fängt dann der Kandidat an, über sich zu erzählen und auch die Motivation zu beschreiben, warum er dann bei uns anfängt. Das ist was mir wichtig ist, dass ich verstehe, warum hat er denn überhaupt Lust, bei uns zu arbeiten. Und dann geht es auch ein Teil, wo dann auch kritisch gefragt wird. Und dann muss man da auch bestehen können. Das gehört tatsächlich dazu.
Also mein Fokus ist wirklich auch neben der Menschlichkeit, also sozusagen passt der denn potenziell ins Team auch dann so ein bisschen, wo kommt der denn her? Also ist das einer, der eher in einem Großkonzern gearbeitet hat und sozusagen, ich habe nur, das ist mein Feld und das andere, da habe ich nichts mehr zu tun, es ist mir auch egal, wie das passiert. Also auch so, dass die Leute auch, der auch diese mittelständische Prägung und auch, ich bin eher für mehr verantwortlich und wenn da ein Papier auf dem Boden liegt, hebe ich das auf, weil das ist meine Bank. Also auch sowas mitbringen, das ist mir wichtig in einem Gespräch. Und dann natürlich habe ich das Gefühl, dass die Kollegen Bock haben oder Bewerber, Bewerberinnen Bock haben, irgendwie was zu reißen. Da gucke ich drauf und womit wir gute Erfahrungen gemacht haben in unserer Abteilung, und ich mache das Gespräch tatsächlich meistens ohne einen Mitarbeiter, also anders als Markus, dann gerne auch mit Katharina jetzt in Corona-Zeiten. Natürlich ist es alles ein bisschen anders, aber dann gerne mit HR, die dann eher so diese Grill und diese ganzen, was sind die drei Themen, was sind ihre drei Schwächen und was tun sie, mit denen klarzukommen, Fragen, tue ich tatsächlich in der Regel nicht so nach vorne nehmen, aber was wir in der zweiten Phase, wenn es dann sowohl von Bewerberseite passt und ich auch das Gefühl habe, dass es gut passen könnte, dann machen wir immer so einen Probearbeitstag, würde ich es mal nennen, also wo wirklich das Team, die direkten Kollegen, die nachher auch zusammenarbeiten würden und der Bewerber zusammenkommen und die sich dann ein Stück weit auch nochmal beschnüffeln und die gucken dann auch nochmal so Menschlichkeit, passt das? Und dann auch die Grillen natürlich dann eher nochmal inhaltlich, ob das wirklich funktioniert, versuchen nochmal auf den Zahn zu fühlen. Und das ist eine gute Sache für beide Seiten. Das hilft ja keinem, wenn der Bewerber unterschreibt, er kommt hier an, hat bisher nur den Abteilungsleiter gesehen, dann sieht er seine direkten Kollegen am ersten Arbeitstag und sieht nach 10 Minuten schon, das war eine Fehlentscheidung. Das ist für alle besser. Man lernt das früher oder man lernt es eben nicht, beziehungsweise es ist positiv. Und daraus habe ich dann immer auch wirklich ein gutes Gefühl und das Team auch, wenn man sagt, man hat nochmal 3, 4 Kollegen, die sagen, das passt. Und der Bewerber hat dann auch mal die Räumlichkeiten gesehen, hat die neuen Kollegen gesehen und sagt dann eben, ja, das passt. Und dann passt es dann in der Regel auch, wenn man dann wirklich gemeinsam startet.
Na gut, ich habe da, glaube ich, so eine Mischform. Also mal nehme ich tatsächlich einen Mitarbeiter mit und versuche dann dadurch dann den Austausch zwischen Bewerber und dem Mitarbeiter dann irgendwie so ein bisschen zu forcieren. Das klingt, glaube ich, ganz gut. Also war letzte Zeit auch, glaube ich, ganz, ganz erfolgreich gewesen. Oder ich mache es halt einfach alleine. Aber am Ende des Tages mache ich es fast so ähnlich wie du, Michael, außer dass ich jetzt den Bewerber nochmal zum Probetag kommen lasse. Wenn ich ein gutes Gefühl habe, also nach dem Gespräch, dann zeige ich ihm gleich die Bank und nehme ihn mit und sage ihm theoretisch, hier ist sein Arbeitsplatz, hier sind seine Kollegen, wenn sie in dem Moment da sind. Wegen Corona ist gerade eben ein bisschen mau, aber der eine oder andere ist dann da, dann tauschen die sich in dem Moment ja aus. Und ja, und dann schaut man natürlich, dass es beim Folgegespräch für oder mit unserem Bereichsleiter auch erfolgreich klappt, weil der möchte ja den oder diejenige auch nochmal kennenlernen und sich auch selber dann vorstellen und ein Gefühl entwickeln, wer dann potenziell ein Kandidat ist, der bei uns anfängt.
Und Katharina, wenn ich jetzt Interesse habe, wie komme ich in Kontakt mit euch?
Also der klassische Weg ist natürlich irgendwie, wir schreiben eine Stelle aus, die sind auf sämtlichen gängigen Portalen zu finden und dann haben wir auch ein Bewerberportal natürlich, wo man seine Unterlagen hochladen kann. Das haben wir auch wirklich explizit niedrigschwellig gehalten. Man muss da jetzt nicht noch einen riesen Fragebogen irgendwie ausfüllen und alles, was man eigentlich schon in seinem Lebenslauf geschrieben hat, dann nochmal in so eine Bewerbungsmaske irgendwie reinpasten, sondern das ist wirklich easy, Stammdaten, Lebenslauf, Anschreiben hinten dran. Aber wir sind natürlich auch auf Xing zum Beispiel alle zu finden, sind da Kontaktdaten auch auf der Homepage hinterlegt, sind da sehr, sehr offen für Kontaktaufnahmen auch im Vorwege, falls es Fragen gibt. Und ich glaube, die Wege sind vielfältig und sie müssen nur genutzt werden. Und
also einfach eine kurze Mail mal schreiben.
Auch das gerne.
Okay, vielen Dank für das Gespräch und die vielen Einblicke.